Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, die Grundlage der heutigen Textauslegung finden wir im Neuen Testament in dem Brief des Paulus an die Römer. Konkret Römer 9, 1 bis 5. Und der Vers 15. Teilweise haben Sie Einladungen bekommen, wo das aufstand. Gottes Weg mit Israel. Diese drei Kapitel, Römer 9 bis 11, sind ja förmlich eine Einlösung dessen, was der allmächtige Gott seinem auserwählten Volk Israel verheißen hat. Römer 9, 1 bis 5 und Vers 10. Ich sage die Wahrheit in Christus, schreibt Paulus, und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Aber nicht allein hier ist es so, sondern, nein, das ist 10 Vers, der Vers 15, Entschuldigung. Denn er spricht zu Mose, wie es in 2. Mose 33, 19 heißt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Herr, und nun bitten wir dich, gib blinde Augen für Dinge, die nicht taugen. Gib Augen voller Klarheit für dich und deine Wahrheit. Nochmals, liebe Geschwister, wenn wir nun diesen Gottesdienst unter das Thema stellen, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, dann ist das nicht so zu hören. Das sagt gleich ein großer Teil der Menschheit, von Gottes Gnade förmlich ausgeklammert ist, sondern es ist so zu hören, wem ich mich zugewandt habe, von dem wende ich mich nicht mehr ab, nie mehr. Gott der Allmächtige, er steht nämlich zu seinen Zusagen, er steht zu seinen Verheißungen. Und schon in Römer 3, Vers 3 heißt es, dass aber einige nicht treu waren. Was liegt daran? Sollte das an Gottes Treue etwas ändern? Sollte das die Treue Gottes aufheben? Nein, nein und nochmals nein. Denn Gottes Treue ist unwandelbar. Wenn wir also jetzt über den Weg Gottes mit Israel nachdenken, dann ist das als erstes festzuhalten. Dieser Weg Israels ist ein von Gott begleiteter Weg. In jeder Situation ist ein von Gott begleiteter Weg in Gericht und Gnade. Gott hält an seiner Erwählung fest, ohne Wenn und Aber. Ganz gleich wie die Menschen, seine Menschen, sein auserwähltes Volk, ganz gleich wie sie sich verhalten. Er sagt ja nicht heute so und morgen was ganz anderes. Das ist doch für uns alle auch, die wir seine Nachfolger sein wollen. Das ist ja für uns alle doch so wichtig, dass er vertrauenswürdig ist. Dass wir wissen, was Gott zusagt, dazu steht er. Gott geht diesen Weg mit seinem Volk durch die Zeit, durch alle Zeiten. Die Botschaft an uns heute ist, Gott hat sein Volk nicht aufgegeben. Auch wenn sie in der Presse, Radio, Fernsehen, geschriebene Presse, immer wieder ganz andere Dinge hören. Gott hat sein Volk nicht aufgegeben. Und auf diesem Hintergrund sind auch wir gefragt, wie stehen wir, Sie und ich, wie stehen wir zum Volk Israel, zum Volk des alten Bundes? Es ist eine sehr lange und auch sehr leidvolle Geschichte, die die Christenheit belastet. Die an Jesus Glaubenden und sich fast ausschließlich aus Juden gebildet hatten, die in Jerusalem als gemeinsamen Anbetungsort den Tempel besuchten, die aus der gleichen Wurzel kommenden, haben sich leider weit, sehr weit auseinandergelebt. Und dass Israel uns auf Herz und Gewissen gelegt ist, ist nach dem Martyrium an 6 Millionen Juden geradezu zwingend und unausweichlich. Zu Recht hören wir immer wieder von Juden die Frage, wie war das möglich in einem Land mit so hoher Kultur, in einem Land von Dichtern und Denkern? Und wir haben darauf keine Antwort. Ich denke, vielmehr erweitert sich diese Frage noch in einem Land von Christen. Wie war das möglich? Nachdem ja schon immer in unserer Bibel diese 3 Kapitel des Römerbriefes standen, Römer 9 bis 11, in denen das Anliegen des Apostels Paulus ist, dass die aus den Völkern, dass sie aus den Heiden sich nicht überheben, dass sie nicht vergessen, wo ihre Wurzeln sind. Paulus hält dennoch in Liebe an ihnen fest, obwohl er sie nicht in großer Zahl dem Glauben an Jesus zuführen kann. Er ringt förmlich um seine Brüder. Und schon in diesen 5 Versen aus Römer 9 wird er uns zum Lehrer. Wenn wir da ganz gründlich über unser Verhältnis zu Israel nachdenken. An Israel denken heißt auch nach Wahrheit fragen. Da ist vor allem an biblische Wahrheiten zu denken. Ihnen gehört der Bund. Das ist nicht irgendwie Vergangenheit, sondern dabei bleibt. Und er beugt in seinem Brief auch dem Verwerfungsgedanken vor, was wir eingangs auch gehört haben, dass wir Christen jetzt an ihre Stelle getreten wären. In Römer 11, 28 und 29 heißt es, im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Es ist für uns wichtig, dass wir unser Verhältnis zu seinem Volk Israel zuerst einmal von dieser Wahrheit bestimmen lassen. Es ist aber auch nötig, dass wir die Zeitungs-, Radio- und Fernsehberichte kritisch aufnehmen und auf ihren Wahrheitsgehalt auch prüfen, soweit das überhaupt möglich ist. Gut sind natürlich die dran, die sich der modernen Medien bedienen können, die sich übers Internet informieren können. Und da ist es jeden Tag möglich, auch entsprechende Informationen zu bekommen. Es vergeht ja kaum ein Tag, wo nicht die Nachrichten oder Zeitungen von Juden und Israel die Rede ist. Und leider auch wieder viel zu häufig von antisemitischen Äußerungen zu lesen ist. Das heißt nicht, dass wir alles gutheißen, was Israel, was die Juden, was die Politiker und sonst was wir erfahren. Dass wir das alles gutheißen, was sie tun. Darum geht es nicht. Und das erleben Sie ja förmlich auch von Ihren eigenen Mitmenschen im Land, von Ihresgleichen, eigenen Land. Aber Und das darf man auch wissen und daran denken. Sie haben als einziges Land in diesem Raum eine Demokratie, die eine freie Meinungsäußerung erlaubt. Israel mit seinen gerade mal 7,5 Millionen Einwohnern, davon etwa 1,5 Millionen Araber. Und drumherum, Sie hören richtig, und drumherum 1,4 Milliarden Muslime. Eines aber, denke ich, darf nicht mehr geschehen, dass Christen dazu beitragen, dass sich Judenhass entwickelt. Wer ein Jünger Jesu sein will, muss sich vom Antisemitismus fernhalten. Die Wahrheit des Wortes Gottes gebietet es uns. Im Herzen, im Innersten, im Herzen beginnt der Mord, sagt Jesus in der Bergpredigt. Die Herzenseinstellung bestimmt unseren Einsatz auch für eine Beziehung. Im Herzen beginnt es auch, wenn Menschen füreinander leben lernen. Aber nicht nur Hass, sondern auch Liebe beginnt im Herzen. An Israel denken heißt auch nach Wahrheit fragen, nach sichtbarer Wahrheit sich ausrichten. Ein weiterer Gedanke. An Israel denken hat auch für uns mit Traurigkeit zu tun. Wir leiden ja förmlich mit ihnen, dass es ihnen nicht gelingen mag, im Land der Väter in Frieden wohnen zu dürfen. Wir sind traurig mit ihnen über die vielen Opfer von Terror, Anschlägen und Gewalt, auch wenn Sie so in letzter Zeit wenig darüber hören, dann ist es dennoch so, dass Tag für Tag zumindest vom Gazastreifen zwischen 20 und 50 Raketen rübergeschossen werden. Wir wünschen uns mit Ihnen, dass Sie so wie wir, zumindest rein äußerlich, in Frieden leben können. Doch wir wissen auch, dass Sie genügend Gegner haben, die ein ganz anderes Vorstellungsvermögen haben. Es wird oft so locker gesagt, auch im Gespräch mit vielen Palästinensern, Arabern, was bedeutet für euch Frieden? Wie wollt ihr zum Frieden kommen? Und dann hört man eine erschreckende, locker gesagte, aber überzeugend klingende Aussage. Frieden. Frieden heißt, die Juden ins Meer. Dennoch denke ich, sehen wir als Christen in diesem Staat Israel einfach die Erfüllung biblischer Verheißungen. Und die sieht ganz anders aus, als es ihre Gegner vorhaben. Denn nicht nur die Zerstreuung, sondern auch ihre Sammlung ist von den Propheten Gottes ausgesprochen. In der Zwischenzeit sind die Juden ja nach 1948 wieder aus momentan 143 Ländern in ihr Land zurückgekehrt. Weil die Juden Gottes auserwähltes Volk sind und bleiben wir als Gottes Volk auch einander verbunden. Das Trennende soll bei uns nicht Hass und Feindschaft auslösen, sondern Traurigkeit und Liebe. Paulus, der Schreiber des Römerbriefes, hätte Anlass genug gehabt, von unfreundlichen Begegnungen zu berichten mit den Juden. Doch wenn er an Israel denkt, dann kann er nicht dem Hass, nicht der Anklage Raum geben. An seine Brüder denken, das bedeutet ihm Traurigkeit. Das bedeutet ihm Herzschmerzen. Das zieht ihn förmlich zusammen. Es berührt ihn so tief, da er ein großes Umdenken und eine Umkehr herbeiführen möchte und das ihm nicht gelingt. Es tut ihm weh, dass dass was ihm das Höchste ist, die Rettung in Christus, dem gegenüber er alles andere wie Dreck achtet, wie es im Philipperbrief heißt, dass das ihnen nichts bedeutet. Er geht sogar so weit und sagt, wenn es etwas nützen würde, möchte er seine persönliche Seligkeit dran geben. Stellen Sie sich das vor. Um dadurch seine Brüder zu retten. Es ist die gleiche Traurigkeit, die auch Jesus ausspricht, als er vom Ölberg auf Jerusalem sieht und weint und klagt, dass ihr doch erkennt, was zu eurem Frieden dient. Und diese Traurigkeit, die gründet in ganz großer Liebe. Die kommt aus ganz großer Liebe heraus. Und in dieser Liebe hat auch Jesus durchgehalten. Er sieht vom Kreuz auf die ablehnende, ihn verspottende Masse und die vielen Gleichgültigen und betet, Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen gar nicht, was sie tun. Doch selbst die Ablehnung, die er von den Juden erfährt, kann ihn nicht zum Umschwenken verleiten. Er übt sich in Geduld. Er übt sich in Liebe. Und er weiß aus dem Wort Gottes, er darf sie nicht und er will sie nicht aufgeben. Die Israel gegebenen Zusagen sind nicht außer Kraft. Bis heute nicht. Sie bleiben gültig. Auch Paulus hält durch in der Liebe zu seinen Brüdern, zu seinen Stammesgenossen. An Israel denken, das darf aber auch bei uns Trauer und Betroffenheit auslösen. Trauer und Betroffenheit eben dahingehend, dass wir diese Liebe nicht gelebt haben. Auch dann diese Liebe nicht geblieben ist und zurückgezogen wurde, wenn Missionsbemühungen ohne Erfolg blieben. Wir müssen einfach denken, die Juden haben im Blick auf das Missionieren, wenn wir weiter in der Geschichte zurückgehen, nicht nur diese 60, 70 Jahre, sondern wenn wir zurückdenken an die Kreuzzüge, Zwangsmissionierung, Zwangstaufen, sie wurden gezwungen, was ihrer Bestimmung nicht entsprach. Und deshalb ist es auch heute immer wieder so, wenn neue Mitarbeiter von uns nach Israel kommen, zunächst ein neuer Deutscher, was steckt dahinter? Ohne dass sie es wollen, es ist einfach so. Es sollte bei uns so sein, dass wir eine gewinnende Liebe leben. Und zwar so, dass die Menschen aus unserer Umgebung angezogen würden. Wenn jemand von Judenmission redet, dann kann man auch gerne mal sagen, du darfst gerne missionieren, aber versuch's zunächst einmal in deiner eigenen Umgebung. Du musst nicht unbedingt nach Israel. Und so soll auch unser Leben, ob hier oder in Israel, so sein, dass wir positiv auffällig leben. Wir dürfen auffallen als Christen. Aber in diesem Sinn, dass man es uns abspürt, wo wir hingehören, dass unser Herr Jesus Christus ist. Wenn Israel Jesus als den Retter und Friedensbringer vielfach bis heute nicht erkennt, dann trifft uns Christen da sicherlich auch ein großes Maß an Mitschuld. Denn uns klagt eine lange Vergangenheit an, nicht nur die jüngste, in der das christliche Vorbild gerade den Juden gegenüber so miserabel war, dass kein Reiz, keine Lockung, keine Anziehungskraft von uns ausging, den Messias der Christen anzunehmen. All das, was Sie aus der Geschichte sehr deutlich in Erinnerung haben, das sind massive Blockaden, wenn wir ihnen Jesus nahebringen möchten. Wenn die Juden ein Kreuz sehen, dann steht ihnen die Geschichte ihrer eigenen Leiden vor Augen. Und es steht uns gut an, gerade auch Traurigkeit darüber zu empfinden, dass auf Seiten der Christen so viele Fehler die Beziehung belasten. Und es steht uns gut an, Gott um Vergebung zu bitten. Wir wollen ihn aber auch bitten um Fantasie, um Bereitschaft, Israel ein ganz anderes Bild unseres Christseins und unseres Jesus nahezubringen. Und das wollen und dürfen wir vom Liebeswerk ZHK in Israel in unseren beiden Häusern tun. Wir wollen ihnen in dienender Liebe begegnen. Ein guter Geruch Christi sein. Wo es gut riecht, da geht man gerne hin. Kürzlich habe ich mit dem Leiter unseres Hauses in Schabizion, wo wir ja diese Menschen zu einem 10-tägigen kostenlosen Erholungsurlaub einladen, gesprochen, geredet mit ihm. Und da hat er unter anderem gesagt, wenn die Gäste, vor allem die zum ersten Mal zu uns kommen nach Schabizion, dass mehrere schon nach 2-3 Stunden sagen, ihr seid wunderbar und die höchsten Lobeshymnen über unsere Mitarbeiter und über das Haus loslassen, dann hat er gesagt, ja, jetzt wartet erst, ihr seid doch erst angekommen. Es sind ja noch einige Tage vor euch. Da können wir euch noch genügend enttäuschen. Und dass dann diese Juden sagen, das könnt ihr gar nicht. Wissen Sie, dieses Vertrauen, das ohne viel Reden sie verspüren, die Atmosphäre, die sie wahrnehmen, weil es nicht unser erstes Ansinnen ist, sie zu missionieren. Natürlich haben wir den Auftrag, aber nochmals, was ich eingangs erwähnt habe, nicht durch das, was wir reden, können wir überzeugen, sondern durch das, was wir tun, wie wir leben. Und wenn ich jetzt das noch erwähnen darf, das war am 1. Januar 2008, waren wir von höchster Regierungsstelle eingeladen zur Auszeichnung für die Arbeit, die wir dort in Israel tun. Und man nimmt dort sehr, sehr deutlich wahr, wer wir sind, was wir tun. Man nimmt es auch an dem ganz Alltäglichen wahr. Beispielsweise unterstehen wir mit dem Altenpflegeheim, dem Gesundheitsministerium, die immer wieder mal zur Prüfung kommen, mit ihrer Checkliste, alles abhaken, Vermerke machen. Und bei einer der letzten Überprüfungen haben sie uns gesagt, im Vergleich zu den staatlichen Heimen, dass die Aufenthaltszeit der Pflegebedürftigen in Israel gerade mal 4,5 Monate beträgt. Das heißt, im Durchschnitt sterben die Menschen nach 4,5 Monate Aufenthalt in den staatlichen Pflegeheimen. Natürlich weiß man nicht immer, in welchem Zustand diese Menschen kommen, aber bei uns ist es ja auch ähnlich. Und zu dieser Zeit war die durchschnittliche Aufenthaltszeit bei uns in Ma'alot 4 Jahre. Schon diese Gegenüberstellung hat sie mehr als beeindruckt und sie haben dann das so ausgelegt und gesagt, wir werden unseren leitenden Leuten in den staatlichen Altenpflegeheimen sagen, geht dorthin nach Ma'alot und schaut, wie man richtig pflegt. Das können wir noch verstehen. Aber jetzt bedenken Sie mal, Deutsche als Vorbilder. Dann sieht es nochmal anders aus. Wir sind sehr dankbar, dass man auch diese Dinge wahrnimmt und sehr wohl registriert. Wir haben dort Menschen, bei denen ist förmlich innen drin, wenn ich es mal so sagen darf, pauschal, alles kaputt. Die werden durch kleinste Begegnungen, Vorkommnisse erinnert an das, was vor 70 Jahren, 65 Jahren geschehen ist. Nur 2 Beispiele. Im Altenpflegeheim in Ma'alot war mal der Speisesaal festlich gedeckt, die jüdischen Menschen sind hereingekommen, die ersten sind erschrocken stehen geblieben, man wusste nicht, was war. Es hat sich sehr schnell geklärt, es waren lediglich gelbe Servietten gedeckt. Die Juden mussten ja das Erkennungszeichen tragen, den Stern, und der war gelb. Nur die Farbe Gelb hat sie nach 60, 65 Jahren eingeholt. Stellen Sie sich vor, eine Frau kommt mit ihren beiden kleinen Kindern ins KZ. Die Kinder werden ihr weggerissen. Sie macht sich Sorgen, wo sind meine Kinder, und fragt, schaut um, wo sind meine Kinder, fragt so ein Aufseher. Der sagt so ganz abfällig lächelnd, deine Kinder, schau mal, die gehen gerade zum Kamin raus. Ein letzter weiterer Gedanke. Mit Israel. Mit Israel verbindet uns Hoffnung. Wir erinnern uns nochmals an die Aufzählung dessen, was wir in Vers 4 und 5 als Israel gehörig erwähnt haben. Ihnen gehört die Kindschaft, die Herrlichkeit, der Bund, das Gesetz, der Gottesdienst und die Verheißungen. Die Verheißungen. Jesus kommt aus ihnen und durch sie haben wir das Wort Gottes. Ganz eindeutig klar machen diese Verse die berechtigte Hoffnung für Israel. Sie sind die treue Zusagen Gottes. Er hat sein Bundesvolk nicht aufgegeben und sie werden zu seiner Zeit ihren Messias erkennen. Die von Gott gegebenen Zusagen leiten uns an, für Israel auch zu beten, dass sie ganz neu in Besitz nehmen, was ihnen von Gott zugedacht ist. Und nicht allein ihnen, sondern auch uns durch Jesus Christus. Denn Gott hat uns in seiner Liebe und Freundlichkeit Anteil gegeben. Wir dürfen zum Volk Gottes gehören. Gottes Kinder sein. Aber niemals so, als würde Israel nichts mehr gehören. Zu oft hat man unter Christen auch so getan und teilweise wurde es sogar gelehrt, als wären wir an ihrer Stelle. Unser Platz als Christen ist eindeutig an ihrer Seite. Sie bleiben und sind Gottes erstgeborener Sohn, wie wir es in 2. Mose 4, 22 nachlesen können. Wir sind Brüder unter dem einen Vater. Die Liebe des Vaters ist auf beide gerichtet, Juden und Christen. Und deshalb, wie kann der dem Vater gefallen, der sich über den Erstgeborenen erhebt, der für ihn nicht hofft, der ihn verachtet oder vergisst? Ist es nicht viel richtiger, wenn der, der dem Vater näher ist oder es auch nur meint zu sein, wenn der sich bemüht, den anderen in die Nähe des Vaters zu ziehen? Denn immer wird uns der Vater nach dem Bruder fragen. Und dies begegnet uns ja auch schon in der Geschichte von Kain und Abel. Und wenn wir auf diesem Hintergrund die Geschichte von Juden und Christen bedenken, dann erkennen wir, es steht uns gut an, mit dem Jüngeren zu sagen, Vater, wir haben gesündigt gegen den Himmel und vor dir, wir sind nicht mehr wert, deine Söhne und Töchter zu heißen. Und wie für Israel, so ist auch für uns Hoffnung in die Zukunft, in Gottes Erbarmen und in seine Treue. Fassen wir noch kurz zusammen, was wir aus diesem Gottesdienst mitnehmen wollen. Nachzudenken über unser Verhältnis zu Israel. Es soll von den biblischen Wahrheiten bestimmt sein. Sie sind auch heute noch Gottes erwähltes Volk. Nehmen wir auch das mit, dass das Wohl und Weh eines Volkes von seiner Stellung zu Israel abhängt. An sie zu denken, darf auch bei uns Traurigkeit und Betroffenheit auslösen. Für sie zu hoffen, und das will Ausdruck finden in unseren Gebeten für Israel. Zu sehen, was ihnen gehört und was wir von ihnen haben. Und das weist uns aneinander unter dem einen Gott.